Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast ist die Klimaliste und am Mikrofon ist Sabine Fratzke und zu Gast sind Daniel Wagner, Alexander Grevel und Sophie Richter, weil der Daniel Wagner ist der eigentliche Kandidat von der Klimaliste in Ulm, aber der ist heute leider verhindert und Daniel und Sophie sind sogar aus Freiburg hier angereist. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, als erstes könnt ihr euch vielleicht mal kurz selber vorstellen. Ich würde sagen, Alexander fängt an und Sophie als nächstes.
Ja, hallo, ich bin Alexander Grevel. Ich bin 33 Jahre alt, gebürtig aus Südhessen, habe Chemie studiert und mache derzeit meine Doktorarbeit an der Uni Freiburg und bin aber gerade dran, die jetzt demnächst abzuschließen. Und ja.
Und Sophie?
Genau, erstmal cool, dass wir da sein dürfen. Ich heiße Sophie Richter, ich bin 21 Jahre alt und ich komme südlich von Ulm, wohne mittlerweile in der Nähe von Freiburg und studiere dort Umwelt-Naturwissenschaften und arbeite auf einem ökologischen landwirtschaftlichen Betrieb.
Ja, mit dem ökologischen landwirtschaftlichen Betrieb hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Ihr seid heute da für die Klimaliste und die Klimaliste ist eine Partei mittlerweile und soweit ich weiß, ist sie schon einmal angetreten, nämlich zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Könnt ihr mal erläutern, wie das überhaupt zu der Gründung der Klimaliste kam?
Also tatsächlich hatten wir vor etwas mehr als einem Jahr hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengefunden, größtenteils mit einem Hintergrund in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also Menschen von Fridays for Future, aber auch Extinction Rebellion, Scientists, Parents for Future, die einfach gesehen haben, dass es mit der aktuellen grünen Landesregierung in Baden-Württemberg keinen echten Klimaschutz hier im Bundesland geben kann und ein Bedarf da ist, dass eine Partei wirklich den Klimaschutz ernst nimmt und mit konsequenten Maßnahmen daran arbeitet, das 1,5-Grad-Ziel und damit das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
Wenn ihr jetzt sagt, da gab es verschiedene Initiativen, aus welchen Initiativen kommt denn ihr beide und was war eure Motivation, da mitzumachen?
Also ich persönlich komme schon sehr aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und bin auch nach wie vor sehr aktiv. Wobei ich das auch sehr trenne, dieses überparteiliche Engagement und parteipolitische Arbeit. Es ist beides aus derselben Motivation letztendlich, also dass ich mich einsetzen möchte für konsequenten Klimaschutz. Und ich war zum Beispiel auch hier beim Klimacamp in Ulm sehr aktiv und wir arbeiten ja auch jetzt noch an dem BürgerInnenbegehren für Klimaneutralität mit German Zero, wo wir hier in Ulm Unterschriften sammeln. Und bin bei Greenpeace sehr aktiv, aber auch bei Fridays for Future zum Teil mit dabei. In Freiburg haben wir auch einen Klimaentscheid und ja, bin da relativ viel unterwegs, würde ich sagen, und relativ engagiert.
Und deine Motivation da?
Also ich würde es so beschreiben, mit dem Wissen, dass ich mittlerweile auch einfach irgendwie so ein bisschen angesammelt habe, kann ich nicht mehr nichts tun. Und das war so ein Abend, tatsächlich hatten wir zu der Zeit, als sich eben die Klimaliste neu gegründet hat, hatten wir das Klimacamp gerade in Ulm am Marktplatz und dann ist einer von den Parents ist gekommen und hat das halt irgendwie so ein bisschen vorgestellt, so hey Leute, es hat sich eine neue Partei gegründet, also wir haben schon sehr darauf geachtet, weil Klimacamp ist ja auch überparteilich. Und ich habe halt dann so gemerkt, okay, ich möchte versuchen, auch über diesen Weg mich dafür einzusetzen. Ich habe ja vorher auch kurz gesagt, ich studiere Umwelt- und Naturwissenschaften und da haben wir unter anderem halt auch einen Bereich Klimatologie, aber auch davor. Also ich sehe wirklich die krasse Notwendigkeit für konsequente Maßnahmen. Ich kann es nicht verstehen, wie das alles immer weiter aufgeschoben wird, und ich möchte es halt auch einfach nicht länger so hinnehmen, sondern eben selbst aktiv werden, und das durch die Wege, zum einen der Druck von der Straße ganz viel, aber eben auch der Versuch über Parteipolitik.
Und Alexander, du?
Tatsächlich habe ich die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung von Anfang an mitverfolgt, war allerdings nicht selber aktiv. Ich bin natürlich auch mal bei den Freitagsdemos mitgelaufen in Freiburg, aber jetzt nicht so, dass ich dort irgendwie mich aktiv eingebracht hätte. Aber ich habe lange darauf gewartet, dass aus dieser Klimabewegung, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung diese Forderungen in die Parlamente gebracht würden, weil das so unglaublich wichtig ist, weil keine Partei derzeit einen Plan hat, wie das Pariser Abkommen, wie das 1,5-Grad-Ziel noch eingehalten werden kann. Und dann kam aber ewig nichts. Also ich gesagt, okay, es war relativ eindeutig, dass der Protest von der Straße nicht ausreicht, um die Forderungen quasi in die Politik zu bringen, dass sie dort auch tatsächlich umgesetzt werden. Und dann haben halt verschiedene Leute sich zusammengefunden. Ich war zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr noch bei Demokratie und Bewegung, einer anderen kleinen Partei, aktiv. Und haben dann gesagt, so geht's nicht weiter. Wir haben gesehen, das Klimapaket, was inzwischen durch das Karlsruher Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, ist viel zu wenig, um die drängendste Herausforderung unserer Zeit anzugehen. Und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, so geht's nicht weiter, und wir bringen jetzt die Forderung der Klimagerechtigkeitsbewegung in die Politik, in die Parlamente, und das hat ja schon ein Stück weit auch geklappt auf der kommunalen Ebene.
Jetzt habt ihr einige Stichworte gesagt, die man vielleicht erklären muss. Also Sophie, was genau ist denn Klimatologie?
Klimatologie ist im Endeffekt die Klimaforschung. Also es waren Bereiche von Meteorologie, um zum einen mal zu differenzieren, so hey, was ist Wetter, was ist eigentlich Klima, wie wird das alles erforscht, wie wird irgendwie Niederschlag gemessen und so weiter. Und in dem Seminar hatten wir dann letztendlich eben auch viel über die Ursachen des Klimawandels gesprochen und auch den ganzen Treibhauseffekt letztendlich halt nochmal irgendwie auseinandergenommen, analysiert und so weiter. Und eindeutig halt, es hat auch, dafür hat der Professor auch sehr, sehr deutliche Worte gefunden, dass es seit spätestens den 60er Jahren ja wirklich evident ist, dass der Klimawandel, und mittlerweile würde ich eigentlich das Wort Klimakrise verwenden, anthropogen verursacht ist, also menschengemacht ist.
Also die Klimatologie ist die Wissenschaft, die dahinter steckt, und das sind eben nicht bloß irgendwelche emotionalen Dinge oder irgendwelche Wahrnehmungen, die man so hat, sondern das ist eben die Forschung, die das beschreibt. Ihr habt beide darauf abgehoben, dass ihr die politische Engagement und diese übergeordneten Bewegungen trennt. Vielleicht für mich ist das so ein bisschen angelehnt an das Fridays for Future immer gesagt hat, sie wollen auf jeden Fall keine Partei machen und sie wollen nicht in die Politik. Fußt es darauf oder gibt es da noch eine andere Trennung? Alexander vielleicht?
Das ist natürlich immer eine spannende Frage. Also ich unterstütze voll und ganz die Überparteilichkeit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das ist ja mehr als nur Fridays for Future. Das sind ja auch die ganzen anderen For Future-Gruppen und Extinction Rebellion zum Beispiel auch. Und die Umweltverbände zähle ich da eigentlich auch mit rein. Und das ist gut, dass diese Verbände von außen Druck auf die Politik machen. Aber dann geht es halt in der Politik, im politischen Wettbewerb darum, welche Partei kann jetzt die besten Lösungen anbieten für das aktuelle Problem. Und da sehen wir uns als Klimaliste eigentlich recht gut aufgestellt, weil wir halt stark auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten, wenn wir uns über unser Programm Gedanken machen, wenn wir sagen, okay, welche Maßnahmen können wir jetzt ganz konkret jetzt schon umsetzen, indem wir perspektivisch relativ schnell klimaneutral zu sein in Deutschland und in Baden-Württemberg.
Bevor wir vielleicht nachher noch so ein bisschen mehr auf die Partei eingehen, wir machen es andersrum. Bevor wir nachher eigentlich mehr für das Programm hören, wenn du schon das Stichwort Landesvorstand gesagt hast, können wir da gleich weitermachen. Wie ist denn so eine Partei überhaupt organisiert? Das ist ja ganz spannend. Ihr seid ja jetzt noch ganz jung und habt euch gegründet. Wie gründet man überhaupt so eine Partei? Auf was für eine Struktur muss man da achten?
Also es ist im Vorfeld sehr viel Vorbereitung. Man braucht natürlich dann bestimmte Dokumente, die man einfach vorher ausarbeiten muss. Und man sagt, okay, ein Grundsatzprogramm, wofür steht die Partei so ganz? Also das Grundsatzprogramm ist so das programmatische Fundament einer Partei, könnte man sagen. Und dann braucht man natürlich solche Dinge. Also Parteien sind spezielle Vereine. Das heißt, man braucht alle Dokumente, die Vereine auch haben. So eine Satzung, verschiedene Ordnungen, wie eine Schiedsgerichtsordnung ist das eher eine parteispezifisch, aber auch eine Finanzordnung ist auch bei Vereinen zum Beispiel. Und solche sehr formellen Dokumente, die man dann erstmal vorbereiten muss und man sich überlegt, okay, was sollte da drinstehen, was sind die Werte, die uns wichtig sind, was schreiben wir dort rein, wie quasi sorgen wir für eine faire Beteiligung von allen Menschen, die daran teilhaben möchten. Und das sind einfach so Überlegungen, die man dann vorher anstellen muss, bevor es dann tatsächlich losgeht. Weil auf dem Gründungsparteitag, das war jetzt am 20. September 2020, vor ungefähr einem Jahr, da wird dann das Ganze quasi nur noch abgestimmt. Da waren noch kleinere Änderungsanträge, dass dann verschiedene Details wollten die Leute noch vor Ort geändert haben, aber im Großen und Ganzen waren die Dokumente eigentlich bei dem zu dem Datum dann fertig und konnten dann dort beschlossen werden und dann wurde quasi die Partei gegründet.
Und wer anerkennt denn, dass man eine Partei ist? Gibt es da eine Zulassungsstelle?
Es gibt eine Zulassungsstelle tatsächlich. Das ist der Bundeswahlleiter, ist quasi die zentrale Anlaufstelle bundesweit für Parteien, die in der Bundesrepublik Deutschland aktiv sind. Und da reicht man dann alle Dokumente ein und es wird dann sehr gründlich auch durchgeguckt, was da drin steht. Ob alle Dinge rechtlich geklärt sind, ob das den Anforderungen des Parteiengesetzes auch entspricht. Und es kann nicht einfach mal irgendjemand so eine Partei gründen, sondern man muss schon sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen, in dem Fall das Parteiengesetz, halten.
Und wenn ihr dann sagt, zum Beispiel, auf was das geprüft wird, das ein Stichwort erwähnt, die demokratische Beteiligung. Das heißt, wenn man das nicht demokratisch genug erfüllt, dann kann man da auch abgelehnt werden.
Natürlich, es werden auch immer regelmäßig mal Parteien abgelehnt, beziehungsweise die Ablehnung erfolgt dann eher in dem Maße, dass die Partei dann zum Beispiel nicht zur Bundestagswahl zugelassen wird, weil sie die rechtlichen Anforderungen des Parteiengesetzes nicht erfüllt. Das ist ja jetzt, also beim Bundeswahlleiter haben wir, ich glaube, das war jetzt im April, knapp 60 Parteien gesagt, dass sie gerne an dieser Bundestagswahl teilnehmen möchten und am Ende zugelassen. Durch den Bundeswahlleiter wurden aber nur ungefähr 40 Parteien. Und das ist ja schon ein Unterschied. Da gibt es dann durchaus einige, die dann halt offenbar nicht die Kriterien erfüllen oder halt verspätet waren mit ihren Unterschriften. Also kleine Parteien brauchen auch immer Unterstützungsunterschriften, um einfach nachzuweisen, dass sie einen gesellschaftlichen Mehrwert haben und dass sich genug Menschen eine Aktivität dieser Partei wünschen und auch, dass sie wählbar ist auf dem Wahlzettel.
Gibt es denn da eine Obergrenze von Menschen, eine Zahl von Menschen, die man hinter sich bringen muss?
Jein. Also man braucht natürlich eine gewisse Anzahl Unterschriften. Das wurde jetzt durch die Pandemie wurde das entsprechend reduziert. Sonst bräuchte man in jedem Bundesland 2.000, um bei einer Bundestagswahl mitzumachen. Jetzt haben die reduziert auf 500 pro Bundesland durch Pandemie, weil man halt nicht so aktiv sammeln kann, weil man versucht, die Kontakte auch zu vermeiden. Ist da der Bundestag im Prinzip den kleinen Parteien auch entgegenkommt, also sagt, okay, wir möchten denen nicht zumuten, diese 2000 Unterschriften zu sammeln, sondern halt in diesem Fall durch besondere äußere Umstände halt nur 500. Aber es gibt keine Grenze von Menschen, dass man sagt, okay, eine Partei braucht mindestens 200 Mitglieder, damit sie mitmachen kann, sondern die müssen einfach genug Unterstützung in der Bevölkerung haben, um dann diese Unterschriften auch zusammenzubekommen.
Und das ist euch ja gelungen, sonst wärt ihr jetzt heute nicht hier. Wie ist denn das bei euch? Wie können sich die Leute beteiligen bei euch? Wie können die sich einbringen?
Also wir haben eine Online-Plattform, wo wir uns drüber koordinieren, verschiedene Channel zu verschiedenen Themengruppen zum Beispiel. Also gerade als das Programm zur Landtagswahl ausgearbeitet wurde, war da halt sehr, sehr, sehr viel. Da gab es unterschiedliche AGs, unterschiedliche Taskforce-Gruppen, also die speziell für ein Projekt auch so ein bisschen gegründet werden oder irgendwie jetzt Öffentlichkeitsarbeit oder so. Und da läuft eben sozusagen die schriftliche Koordination in Anführungszeichen ab. Und wir haben einmal in der Woche haben wir ein Online-Plenum, wo im Idealfall alle zusammenkommen. Und dann gibt es eine Tagesordnung, Punkte, die besprochen werden müssen. Wir haben jetzt auch versucht, einmal im Monat immer den ersten Dienstag quasi ein großes Plenum zu machen, um wieder alles so ein bisschen auf denselben Stand zu holen. Genau, und dann gibt es natürlich zusätzlich noch die Struktur in den Ortsgruppen. Also wir sind jetzt zum Beispiel aus Freiburg, aber auch hier in Ulm gibt es eine relativ aktive Ortsgruppe, wo wir dann auch immer noch uns untereinander abgesprochen haben und so. Und ja, so insgesamt funktioniert die Koordination so, würde ich sagen.
Und das heißt, in den Ortsgruppen kann sich auch jeder, der hier vor Ort ist, dann beteiligen?
Genau, sind wir auf jeden Fall offen für alle. Und auch jetzt zum Beispiel beim Plakatieren unterstützen oder so, sind wir jetzt nicht so, okay, du brauchst unbedingt eine Mitgliedschaft, dass du uns helfen kannst oder so. Also es wäre ja auch irgendwie absurd. Genau, natürlich versuchen wir schon, möglichst viele UnterstützerInnen zu bekommen, die dann letztendlich auch Mitglied werden. Aber wenn dieselben Grundwerte vertreten werden und der Konsens da ist, dann sind wir auf jeden Fall offen für alle.
Und jetzt seid ihr ja eine Landesliste, aber ihr verständigt euch dann auch mit anderen Landeslisten übergeordnet oder wie läuft das dann?
Also tatsächlich sind wir, wir haben keine Landeslisten zu dieser Bundestagswahl aufgestellt, weil bei diesen Landeslisten geht es um die Prozentpunkte, die man am Ende erreichen kann. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man in möglichst vielen der 16 Bundesländer Landeslisten aufstellen kann. Das war jetzt in diesem Fall ein bisschen zu kurzfristig, weil wir die Parteistruktur der Klimaliste, die gibt es im Moment in Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Baden-Württemberg. Alle anderen Klimalisten vor Ort oder auch die Klimaliste Rheinland-Pfalz, das sind dann Bürgervereinige oder Wählervereinigungen, die dann dort bisher keine Parteistruktur aufgebaut haben.
Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Ich hatte das eigentlich eher gemeint, dass ihr quasi euch landesweit organisiert habt und dann auch kommuniziert mit anderen, aber natürlich ist das das richtige Stichwort, weil die Leute denken ja jetzt in den Wahllisten und ja. Ihr habt quasi also keine Wahlliste aufgestellt, sondern ihr kandidiert nur als Direktkandidaten.
In Baden-Württemberg, genau, ja.
Und in also deutschlandweit sind wir mit über 20 Direktkandidierenden dabei, also in verschiedenen Bundesländern, auch relativ viele in Rheinland-Pfalz, in NRW, in Hessen, in Baden-Württemberg, in Bayern, genau, ja, das sind so die Bundesländer, wo wir gerade mit Direktkandidaturen dabei sind.
Und da ist dann natürlich so die Frage, wie schafft ihr, also was bringt es, wenn meint ihr oder habt ihr die Perspektive, dass ihr in einem Bundesland oder in einem Wahlkreis wirklich den Direktkandidaten stellen werdet?
Also wir geben uns natürlich größte Mühe, dass das klappt, aber natürlich ist das auch ein Stück weit ein bisschen Wunschdenken, dass wir sagen, okay, jetzt als neue Partei im politischen Feld direkt das Direktmandat zu holen, da müsste man schon sehr viel Werbung und eine sehr hohe Sichtbarkeit in dem Wahlkreis erreichen. Das ist nicht nur über Plakate, sondern man muss dann halt auch entsprechend viele Flyer verteilen, vielleicht irgendeine lokale Aktion auf die Beine stellen und sagen, okay, was macht man hier im Wahlkreis? Warum ist diese Person quasi so wichtig, dass wir die quasi in den Bundestag entsenden. Also wenn ich jetzt aus der Perspektive von Wählerinnen und Wählern gucke, sagen, okay, kannten wir bisher noch nicht, aber wir geben jetzt einfach einer neuen Person, die im politischen Feld jetzt neu dazugekommen ist, die Möglichkeit, hier unseren Wahlkreis in Berlin zu vertreten, weil das ist für mich das Verständnis von einer Abgeordneten, dass sie quasi von dem Wahlkreis abgeordnet wird in den Bundestag, um die Interessen des Wahlkreises dort zu vertreten.
Wie kommt es denn eigentlich bei euch zu Entscheidungen?
Also wir versuchen so basisdemokratisch, auf jeden Fall so demokratisch wie möglich zu entscheiden. Und klar, wir haben jetzt auch Vorstände, aber auch das ist eine Wahl und so weiter und es steht jedem offen, für einen Vorstand zu kandidieren. Und wenn jetzt irgendwelche Entscheidungen anstehen, jetzt irgendwie was Größeres, wie richtet sich die Partei aus oder vielleicht auch irgendwie was Kleineres oder so, dann wenden wir oft das systemische Konsensieren an. Das heißt, es gibt kein Mehrheitsvotum und die 47%, die vielleicht dagegen gestimmt haben, werden eben von den 53%, die dafür gestimmt haben, überstimmt, so, sondern es wird quasi in Widerständen abgestimmt und alle Menschen können eben angeben, so bei dem und dem Vorschlag habe ich keinen Widerstand oder habe ich irgendwie einen großen Widerstand, also dann mit einer Zahlenauffolge und dann kommt in der Auswertung letztendlich raus, was eben von den meisten getragen wird, was den geringsten Widerstand hat und daran orientieren wir uns dann immer.
Das ist ja ein bisschen wie eine Gewichtung, oder? Von den, man kann dann seinem Argument noch ein Gewicht mitgeben.
Ja, so ungefähr. Also das Besondere daran ist, dass alle Parteimitglieder auch dann eigene Vorschläge mit einbringen können. Also da gibt es dann ein, zwei Personen, die sich diese Entscheidung überlegen und die dann schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Vorschläge ausarbeiten. Und dann ist aber vielleicht noch nicht die ganze Bandbreite der Entscheidungsmöglichkeiten abgedeckt. Weil man, wenn man nur zu zweit, zu dritt ist, dann hat man auch ein Stück weit so einen Tunnelblick. Und dass man dann den Mitgliedern nochmal einen Tag Zeit lässt, um jetzt noch weitere Optionen hinzuzufügen. Dass man sagt, okay, man möchte möglichst viele Optionen zur Wahl stellen, wie es dann im Zweifel weitergeht, welche Richtung man als Partei einschlägt.
Und dann sollten wir vielleicht auch mal dazu kommen, um was es genau bei euch denn eigentlich geht. Weil die Klimaliste, natürlich kennt man das Klimaziel aus dem Pariser Abkommen, aber vielleicht könnt ihr das selber noch erläutern, warum ihr habt ganz eingangs gesagt, mit den Grünen in Baden-Württemberg würde man das Klimaziel nicht hinkriegen. Warum kriegt man das nicht hin mit den Grünen? Was genau ist da das Hindernis?
Also die Klimaliste ist tatsächlich eine sogenannte Einzielpartei. Wir werden leider häufig verwechselt mit einer Ein-Themen-Partei. Das ist nicht der Fall. Wir haben das eine Ziel, das ist das 1,5-Grad-Ziel und globale Klimagerechtigkeit. Das möchten wir erreichen. Das heißt, alle Maßnahmen, alle politischen Forderungen, die wir im Programm haben, ordnen sich dem 1,5-Grad-Ziel unter. Das heißt, man kann sehr viele politische Inhalte kann man quasi auf das 1,5-Grad-Ziel übertragen. Also viele, viele Sachen hängen direkt mit Klimaschutz zusammen. Das fängt an bei Fragen nach Energie, nach Mobilität, nach wie wir Häuser bauen und dämmen, wie wir quasi auch, wie wir Bildung begreifen. Und diese ganzen Themen sind quasi dem einen Ziel, dem 1,5-Grad-Ziel untergeordnet, dass wir immer sagen, okay, wir brauchen Maßnahmen, die dem 1,5-Grad-Ziel und dem 1,5-Grad-Ziel dienen und alle anderen Maßnahmen können wir dann eben nicht machen, die vielleicht andere Parteien umsetzen würden, weil zum Beispiel die Grünen sind jetzt keine Ein-Ziel-Partei. Die haben neben dem Klimaschutz auch noch andere Themen. Die haben ja auch Themen zur Sicherheitsaußen-Innenpolitik. Das ist ja bei der Klimaliste, da arbeiten wir noch an diesen Inhalten. Also gerade weil wir jetzt das Programm als Landespartei quasi geschrieben haben, sind das natürlich vorrangig erstmal Themen, die sich auf der Landesebene umsetzen lassen. Und sicherheitspolitische Themen sind eher Bundesthemen, da müssen wir uns zukünftig noch positionieren.
Ich würde noch ganz gern was ergänzen zu dem Thema Ein-Ziel-Partei, weil es ja dann doch, also es klingt sehr monothematisch. Aber wir sehen das Klimaziel, die 1,5 Grad Celsius Grenze einzuhalten und damit im Endeffekt wissenschaftlich fundiert die planetaren Grenzen einzuhalten. Das ist irgendwie so das allübergreifende Thema und das steht sozusagen über allen und wie Alex gesagt hat, richtet sich daran eben auch aus, wie wir zum Beispiel Energiepolitik machen würden oder eben Häuser bauen, Bildung, soziale Gerechtigkeit und so weiter, weil wir der Meinung sind, dass Klimaschutz bzw. Klimagerechtigkeit sich eben auf alle Aspekte auswirkt und das bei allem auch mitgedacht werden muss, als Grundlage letztendlich auch.
Gibt es da denn konkrete Beispiele, wo ihr sagt, man braucht eine eigene Partei, das geht mit den bisherigen Parteien nicht? Ich meine, die Frage ist vielleicht schon ein bisschen rhetorisch, nachdem das Bundesverfassungsgericht jetzt den großen Parteien bestätigt hat, dass sie es nicht hinkriegen. Aber jetzt hat ja das Bundesverfassungsgericht das gemacht und kann man sich jetzt dann nicht auf die großen Parteien verlassen?
Nein, tatsächlich leider nicht. Es wäre mir auch lieber, wenn ich das könnte, aber de facto hat jetzt zur Bundestagswahl keine der großen Parteien ein Programm vorgelegt, was mit dem Pariser Klimaschutzabkommen 100% konform ist. Die Linken und die Grünen gehen da noch am weitesten, aber trotzdem reichen die Vorschläge, die diese Parteien in ihren Wahlprogrammen machen, nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das hat kürzlich auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bestätigt, dass das einfach, die Vorschläge sind ungenügend. Das heißt, wir brauchen, also die Frage ist nicht, wann Deutschland klimaneutral sein wird, sondern die Frage ist, wie viel CO2-Budget haben wir noch und in welcher Zeit brauchen wir das auf? Und wenn es aufgebraucht ist, dann sollten wir klimaneutral sein. Ich glaube, Sophie möchte noch was ergänzen.
Nee, das war eigentlich nur vollste Zustimmung. Und ich möchte das Ganze vielleicht auch noch mal so ein bisschen vielleicht relativieren oder in die Realität setzen oder sowas. Also, dass jetzt eben die großen Parteien in Anführungszeichen kein Programm haben, das 1,5 Grad Celsius konform ist und das eben unsere planetaren Grenzen einhält. Das ist so die eine Sache. Und aus meiner persönlichen Sicht, klar, ich spreche jetzt hier auch aus Position der Klimaliste, deswegen, ja, aber auch allein wissenschaftlich, ich kann es nicht verstehen, wie dieses weiter so funktionieren kann. Und ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so ist es verfassungswidrig, was hier abgezogen wird. Und sich dann darauf zu verlassen, dass sie jetzt irgendwie wirklich radikal in Anführungszeichen was ändern, das sehe ich halt leider nicht. Und deswegen sehe ich die Notwendigkeit, eben selbst aktiv zu werden.
Und selbst die Grünen propagieren ja noch das grüne Wachstum. Ich glaube, wir sollten uns ein Stück weit von diesem Wachstumsparadigma verabschieden, dass wir sagen, okay, es gibt auch noch andere Kriterien, an denen wir unseren gesellschaftlichen Fortschritt festmachen können. Dass wir sagen, es geht nicht nur um Wachstum, es geht auch darum, wie gesund sind wir, wie gebildet sind wir, wie gut geht es unserer Umwelt. Dass wir einfach sagen, okay, wir brauchen neue Fortschrittsparameter, wie wir uns als Gesellschaft definieren. Und das ist nicht, wir müssen von diesem Wachstumsparadigma weg. Und das ist halt bei, das sehe ich bei den anderen Parteien noch nicht, dass sie diesen Schritt bereit sind zu gehen, in diese neuen Richtungen zu denken.
Ja, das Wachstumsparadigma kommt ja aus einer anderen Geschichte, nämlich aus dem Kapitalismus. Und das Problem ist halt, dass die Entwicklung nicht weitergeht, wenn es kein Wachstum gibt. Das ist, glaube ich, ein sehr praktisches Problem, das die Grünen da haben. Aber um das vielleicht nochmal ketzerisch zu fragen, steht ja auch auf eurer Webseite, ist es nicht so, dass die Klimaliste dann den Grünen die Stimmen wegnimmt und dadurch dann einfach die Grünen noch weniger Chancen haben? Das heißt, wenn man das vielleicht noch in so einem relativen Vergleich sieht, vielleicht die doch noch am meisten tun würden?
Ja, wir hatten das Problem ja tatsächlich zur Landtagswahl, haben wir das viel diskutiert, weil es bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ja nur diese eine Stimme gab. Da gibt es dann nur die Erststimme, wo man einen Direktkandidat, eine Direktkandidatin im Wahlkreis wählen kann. Wo dann schon auch gesagt, okay, nimmt die Klimaliste jetzt den Grünen Stimmen weg? Und ich würde sagen, nein, weil die Leute, die Klimaliste gewählt haben, das waren ja immerhin über 42.000 in Baden-Württemberg, die würden, glaube ich, nicht mehr die Grünen wählen. Die sind schon so enttäuscht von den Grünen geworden. Also nach 10 Jahren grün geführter Landesregierung, dass Baden-Württemberg bei dem Zubau von Erneuerbaren sogar noch hinter unionsgeführten Ländern wie Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen liegt, ist ein Armutszeugnis für die grüne Landesregierung in Baden-Württemberg.
Und diese Menschen fangt ihr dann auf und arbeitet mit denen, oder?
Genau, wir machen ein Angebot für Leute, die sich mehr und konsequenteren Klimaschutz wünschen.
Wir haben echt total viel Spannendes gehört über Parteiengründung, weil die Klimaliste eine ganz junge Partei ist und man bekommt auch noch mit, dass viele Dinge noch gar nicht bis zu Ende ausdiskutiert sind, weil es eben noch keine existierenden Bundesverband gibt und auch nicht ein Wahlprogramm für alle Themen in der Innen- und Außenpolitik. Und man kann sich da eben noch direkt an diesen Diskussionen beteiligen, wenn man da bei der Klimaliste einsteigt. Eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Zurückzukommen auf die Themen, die ihr bearbeitet. Ihr habt vorher gesagt, dass das Pariser Klimaabkommen natürlich euer Ziel ist und alle anderen Themen, die ihr bearbeitet, auf jeden Fall bearbeitet werden, aber unter dem Aspekt zur Erreichung von dem Klimaziel des Pariser Abkommens. Mit welchem genauen Thema engagiert ihr euch denn jetzt hier im Wahlkreis, also im Wahlkreis in Ulm seid ihr nicht, sondern Alexander, du bist im Wahlkreis in Freiburg. Leider ist der Daniel, der den Wahlkreis Ulm betreut, heute nicht da. Aber ich glaube, wir können das mal ganz gut am Wahlkreis Freiburg festmachen.
Also, tatsächlich habe ich eine Anfrage bekommen per Mail. Da geht es um ein Wohnblock, mehrere Wohnblöcke, die jetzt abgerissen werden und nachverdichtet werden sollen. Das ist im Freiburger Stadtteil Stühlinger, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und da ist es so, also generell ist die Klimaliste natürlich dafür, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen und besser nachverdichten als zu betonieren und versiegeln. Also wir müssen einfach alle Grünflächen, die wir haben, möglichst erhalten und Wälder erhalten, dass wir sagen, okay, nur, also minimalinvasiv quasi in die Natur eingreifen. Aber jetzt zurück auf das Wohnprojekt. Also das ist dort das Problem, dass die Wohnungsblocks gehören der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten, der BIMA. Und die hat sich jetzt überlegt, hier sind ja gerade auf diesem Areal 48 Wohnungen und Freiburg braucht ja mehr Wohnraum und wir verdichten das jetzt nach von 48 auf 120 Wohnungen. Dabei haben sie allerdings nicht berücksichtigt, welche Altersstruktur die Bewohnerinnen und Bewohner dort in diesen Wohnungen haben. Und zwar die Hälfte der Menschen dort sind 60 Jahre und älter, manche sind auch schon über 80. Das heißt, diesen Menschen jetzt noch einen Umzug zuzumuten, eventuell sogar in eine andere Stadt, finde ich einfach nicht hinnehmbar. Da wird Politik über die Bedürfnisse der Menschen hinweggemacht, weil die haben dort in diesen Wohnungen alles, was sie brauchen. Sie haben eine gut funktionierende Infrastruktur, sie sind über den ÖPNV gut an die Stadt angebunden, sie haben dort diverse Einkaufsmöglichkeiten im Viertel, sie haben auch eine soziale Infrastruktur, dass, wenn sie einkaufen gehen, dass es dann immer Menschen gibt, die ihnen Einkäufe dann hoch in die Wohnung tragen. Und das ist alles schon da. Und das würde man jetzt komplett kaputt machen. Und eine Bewohnerin, mit der ich da intensiver gesprochen habe, die wohnt tatsächlich Zeit ihres Lebens im Stühlinger, in diesem Stadtviertel. Und die würde jetzt einfach komplett entwurzelt werden mit ihren über 80 Jahren. Und das finde ich einfach ein No-Go, was man nicht machen sollte. Und deshalb bin ich jetzt dort aktiv geworden und habe gesagt, okay, ich solidarisiere mich mit den Bewohnerinnen vor Ort. Und wir haben jetzt eine Petition gestartet. Wir werden jetzt am nächsten Wochenende eine Demo machen in der Freiburger Innenstadt und da einfach sagen, okay, das ist nicht in Ordnung, wie hier Politik auf dem Rücken dieser Menschen gemacht wird.
Es ist aber eigentlich interessant, weil das ja im ersten Blick gegen eure Ziele stehen würde, weil man denkt ja, okay, man baut jetzt nicht Häuser auf die grüne Wiese, sondern man verdichtet nach. Was für Lösungen sucht ihr dann, um diese Nachverdichtung dann woanders aufzufangen?
Also ich denke schon, dass die Nachverdichtung vor Ort stattfinden könnte, aber wir brauchen ein anderes Konzept. Das heißt, wir können nicht sagen, okay, wir werfen erstmal alle Bewohnerinnen raus und die ziehen dann in andere Städte temporär, sondern wir verdichten das nach und nach nach, weil da ist vorne dran, das ist so ein Garagenblock, den könnte man zum Beispiel erst abreißen, dass man sagt, okay, dort setzt man dann den, da soll ein Wohnblock hingebaut werden, da wo im Moment Garagen stehen. Das heißt, da könnte man quasi zuerst Wohnungen hinziehen und alle, die quasi altersbedingt ein Vorrecht haben, dort zu wohnen, könnten dann quasi in diesen neuen Wohnungsblock vielleicht umziehen und dann können die dort quasi temporär unterkommen und derweil kann man die 2-3 anderen Wohnungsblocks dann quasi neu bauen. Aber dass man die Leute in ihrem gewohnten Umfeld lässt und sagt, okay, es ist wichtig, dass die quasi nach wie vor ihre Infrastruktur dort haben und nicht das alles an einem neuen Ort neu aufbauen müssen.
Und wenn jetzt die Menschen hier, also das ist ja eigentlich ein sehr kommunalpolitisches Thema, wenn jetzt die Menschen im Stühlinger der Meinung sind, das ist richtig, was du machst und die wählen dich, wie geht's dann weiter? Was hat das dann für einen Impact?
Tatsächlich haben wir jetzt vor 2 Wochen ungefähr eine Online-Petition gestartet auf change.org. Das findet man unter change.org/ Wohnraum FR für Freiburg und da können uns quasi Menschen auch von außerhalb Freiburg unterstützen, also sagen, okay, sie finden dieses Vorgehen von der lokalen Politik, auch von der BIMA nicht in Ordnung und der Impact, den es haben könnte, ist, wenn ich jetzt das Direktmandat tatsächlich gewinne, ist, dass wir dann natürlich deutlich mehr Medienaufmerksamkeit nochmal bekommen, weil so ein Projekt, so ein, regionaler Widerstand gegen eine bestimmte Maßnahme wird dann umso erfolgreicher, wenn es wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Und das natürlich dann, wenn entsprechend Medien, Zeitungen, Radios etc. darüber berichten, vielleicht auch überregional. Mal gucken, das wäre so wünschenswert. Aber man hat natürlich als direkter Abgeordneter im Bundestag eine ganz andere Möglichkeit, dafür zu werben.
Wir haben gehört, wie die Klimaliste sich gerade aufstellt und dass es auch noch möglich ist, an den Prozessen der Entwicklung teilzunehmen. Eine ganz spannende Sache hat man bestimmt nicht immer und von daher auch so eine einmalige Gelegenheit, denke ich. Und es ist auch so deutlich geworden, wie praktisch so eine Arbeit als Politiker dann funktioniert vor Ort in Freiburg. Wenn wir jetzt da nochmal drauf eingehen, es ist immer noch diese Frage, wenn ich euch jetzt wähle, was passiert dann genau, wir haben es eingangs gehabt, ihr habt keine Landesliste aufgestellt, das heißt, eine Zweitstimme kann ich euch gar nicht geben.
Genau, bei der Bundestagswahl jetzt, also bei der Landtagswahl war es anders, da sind wir in 67 von 70 Wahlkreisen angetreten, in Baden-Württemberg, da gibt es aber ja eben auch nur eine Stimme. Und jetzt bei der Bundestagswahl haben wir Erststimme und Zweitstimme. Die Erststimme ist für Direktkandidierende in demjenigen Wahlkreis und die Zweitstimme wäre eben für die Landesliste. Und wir haben jetzt in Baden-Württemberg haben wir 5 oder 6 DirektkandidatInnen, die eben für das Direktmandat Wahlkampf machen, sich darum werben wollen sozusagen. Und das heißt, die Zweitstimme können Menschen ja immer noch oder ja rufen wir im Endeffekt auch dazu auf oder befürworten, das einer anderen Partei zu geben, die sich zumindest auch in die Richtung orientiert, also seien es jetzt die Grünen oder seien es die Linken oder sowas. Genau, und die These von wegen, dass wir anderen Parteien, insbesondere jetzt den Grünen oder so, dann damit die Stimmen wegnehmen, das funktioniert eigentlich nicht unbedingt, weil sie ja eben immer noch die Landesliste haben und darüber ja auf die Prozente kommen sozusagen. Und für uns mit den Direktkandidaturen, also natürlich betreiben wir Wahlkampf und versuchen unser Bestes, um auch vielleicht das Direktmandat zu gewinnen. Aber letztendlich ist auch der Weg schon wirklich viel. Wir haben Medienpräsenz, wir können das Thema Klimagerechtigkeit insgesamt im Wahlkampf mehr in den Fokus rücken und das heißt, darum geht es auch so ein bisschen, die anderen Parteien vielleicht dazu zu bringen, sich auch dafür zu positionieren und insgesamt dieses Gesamtpaket Wahlkampf und dann letztendlich der Ausgang, das ist das, was wir mit der Direktkandidatur versuchen zu erreichen.
Es war ganz interessant zur Landtagswahl, dass wir in Baden-Württemberg sehr viel Druck von den Grünen, von den Baden-Württemberg-Grünen bekommen haben, die gesagt haben, ihr nehmt uns unsere Stimmen weg. Und tatsächlich in Rheinland-Pfalz war es genau umgekehrt. Da haben die Grünen gesagt, das ist schön, dass sie antreten, weil wir dadurch mehr Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema Klimaschutz bekommen. Also je nachdem, wo man antritt und in welcher Position die entsprechende Landespartei dort ist, kann das Feedback durchaus unterschiedlich sein.
Und vielleicht auch die Zusammensetzung oder das, wie knapp es im Moment gerade ist. Also im Moment ist es ja so ein bisschen offen und man weiß irgendwie gar nicht so, was passiert. Aber Sophie, natürlich richtig mit dem Argument sehe ich ein, dass die Zweitstimme ja eigentlich die Zusammensetzung ausmacht. Wie geht's dann weiter nach der Bundestagswahl? Also jetzt seid ihr voll im Wahlkampf, ihr seid ja auch total engagiert, sieht man ja auch, wenn ihr aus Freiburg hierher fahrt. Wie geht's weiter nach dem Wahlkampf? Was habt ihr nach der Bundestagswahl vor?
Also wir haben noch ganz viel an den Strukturen zu arbeiten. Es gibt jetzt seit sehr kurzem einen Bundesverband, der heißt Klimaliste Deutschland. Das ist eine eigene Partei. Und da müssen wir halt gucken, wie wir jetzt die Klimaliste Baden-Württemberg, die Klimaliste Berlin, Sachsen-Anhalt, diese ganzen lokalen Klimalisten in diesen neuen Bundesverband integrieren. Und dann natürlich auch, wie wir dort Entscheidungen treffen wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie wir das ganze Projekt weiterentwickeln. Und dann natürlich auch relativ perspektivisch ist ja dann in 3 Jahren eigentlich als nächste große Wahl schon wieder Europawahl, wo wir dann sehr wahrscheinlich auch antreten werden als Klimaliste, aber dann als Klimaliste Deutschland. Das heißt, wir müssen bis dahin schauen, dass wir uns deutschlandweit strukturieren, dass wir auch ein deutschlandweites Parteiprogramm haben und daraus dann quasi Forderungen für die Bundesrepublik, aber auch für Europa entwickeln.
Wenn ich jetzt Wähler bin in Ulm, wie kann ich mich daran beteiligen? Wo ist mein nächster Anknüpfpunkt? Gibt es da schon Termine?
Wir haben für die Ortsgruppen haben wir Kontaktmöglichkeiten, also entweder über Social Media oder per Mail ulm@klimaliste-bw.de. Einfach mal eine E-Mail hinschreiben, selbst um nur so abzuchecken, was denn momentan so los ist. Und es gibt unregelmäßig gibt's Treffen in Ortsgruppen, je nachdem, was Bedarf ist. Oder jetzt ganz konkret Hilfe bei Ständen noch vor der Bundestagswahl. Also sich gerne mal melden.
Oder auch Flyer verteilen, das haben wir auch immer Bedarf. Also sagen, okay, je mehr Leute von der Klimaliste erfahren, desto besser ist das eigentlich für den konsequenten Klimaschutz, den wir jetzt so dringend brauchen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir das Thema und ein Stück weit auch die Partei in die breite Öffentlichkeit tragen und dann einfach sagen, okay, hier, das ist wirklich die erste Partei, die sich komplett diesem Ziel, 1,5-Grad-Ziel und globale Klimagerechtigkeit verschrieben hat. Und das müssen wir weiter nach vorne bringen und einfach bekannter werden, damit die Leute sehen, okay, es gibt tatsächlich einen neuen Politikansatz, wie das zukünftig diese Probleme angegangen werden können.
Das war, glaube ich, so das Wort zur Zusammenfassung eurer Ziele. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg als Partei und ich denke, wir sind gespannt, was ihr in nächster Zeit alles erreichen werdet und wie weit ihr kommen werdet mit euren Direktkandidaten. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.